SRF 2 Kultur.
Die katholische Weltkirche hat einen neuen Papst. Wer ist dieser Papst Franziskus? In was für einem Zustand übernimmt er die riesige Kirche? Was sollte, was könnte dieser neue Papst in den nächsten Jahren tun? Darüber diskutieren wir in Kontext jetzt live mit dem Zürcher Kapuzinermönch und Vatikankenner Willi Anderau. Am Mikrofon ist Hans-Jörg Schulz. Den vorgesehenen Themenschwerpunkt über Karl Marx haben wir auf Montag verschoben. Willi Anderau, ein bisschen Marx ist ja durchaus auch mit dabei bei dem Programm, für das der neue Papst steht. Es ist der Einsatz für die Schwachen, für die Armen, für die Entrechteten in Südamerika. Was haben Sie denn spontan gedacht und gefühlt, als Sie hörten, dieser Kardinal Bergoglio wird neuer Papst?
Ich war zuerst auch völlig verblüfft, perplex. Ich habe den Namen zwar gesehen unter den Papabile, aber eigentlich nicht daran geglaubt, dass dieser Mann Papst wird, ein älterer Herr, 76-jährig. Und ich hatte auch den Eindruck, dass nachdem der Name verkündet wurde auf der Loggia, war zuerst auch etwas Verblüffung.
Großes Erstaunen.
Erstaunen. Und ich vermute auch bei vielen Italienern auch Enttäuschung natürlich. Die haben sicher auf einen Italiener gehofft. Nicht so natürlich bei anderen. Und irgendwie Schritt um Schritt kam Freude auf und groß mit der Zeit große Freude und Erleichterung, doch dieser Mann, der könnte es schaffen, der könnte die Kirche jetzt weiterführen.
Also er ist in jeder Beziehung ein Überraschungspapst. Sie haben es gerade schon gesagt, viele waren erstaunt, die ganzen Vordiskussionen auch der sogenannten Vatikanisti, also der intimen Vatikankenner, gingen völlig in die Leere. Man hat auf ganz andere Kandidaten getippt. Warum, glauben Sie denn, wollten uns die 115 Kardinäle im Konklave so überraschen?
Ja, ich denke nicht, dass sie uns überraschen wollten, sondern das hat sich so ergeben. Es könnte sein, das sind ein bisschen Spekulation, dass sich die Favoriten gegenseitig blockiert haben und man ist dann wieder zurückgegangen auf den Mann, den man schon vor Ratzinger, der damals schon gut im Rennen war, der aber dann, so heißt es, zurückgetreten ist zugunsten von Ratzinger. Ja, ein 76-jähriger Mann. Es ist nicht gerade das, was man denkt, wenn man eine Langzeitkarriere sich vorstellt.
Vielleicht will man das gar nicht mehr. Vielleicht war dann doch letztlich diese lange Zeit mit Johannes Paul II. War dann doch für viele auch ein bisschen abschreckend.
Ich könnte mir das vorstellen. Und ich denke, die Kirche, das ist jetzt nicht einfach etwas völlig Neues, aber das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Die Kirche ist zurzeit etwas in der Krise. Und was jetzt eigentlich nötig ist, ist ein Mann, der versucht, Weichen zu stellen. Der Vater von diesem Papst war bei der Eisenbahn angestellt und man kann durchaus diesen Vergleich benutzen. Die Kardinäle haben nicht einen angestellt, der einen Zug über Jahrzehnte führt, sondern ich glaube, sie haben einen Weichensteller angestellt, einen Weichensteller gewählt, der jetzt ein paar Dinge wirklich neu aufmischen soll, was für die Kirche in der Zukunft nötig ist.
Mhm. Man hat also einen genommen, der fast so alt ist, wie das Josef Ratzinger vor 8 Jahren war. Könnte ja auch sein, dass er ähnlich konsequent wie der Kardinal Benedikt XVI. Dann mit Mitte 80 zurücktritt aus Alters- oder Gesundheitsgründen. Das heißt, da tut sich schon was Neues auch auf. Der Rücktritt hat schon auch einiges ausgelöst.
Ich denke, dass der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Den Kardinälen die Wahl wahrscheinlich erleichtert hat. Das Risiko ist kleiner geworden, dass man denkt, der Mann ist alt und wir haben dann am Schluss einen praktisch regierungsunfähigen Papst im Amt. Durch den Rücktritt von Ratzinger ist es auch für diesen Papst wieder viel leichter möglich, selber zurückzutreten, wenn er denkt, so, meine Kräfte sind jetzt aufgebraucht, ich habe meine Sache getan, ich trete zurück.
Nun ist dieser neue Papst Franziskus ja sehr vieles zum ersten Mal. Also zum ersten Mal nach zwei Jahrtausenden von dieser Kirche gibt es keinen Europäer mehr an der Spitze. Was bedeutet das denn?
Also es ist erstmal ein Nicht-Europäer, es ist zum ersten Mal ein Lateinamerikaner, ein Zeichen, dass sich die Gewichte der Weltkirche verlagert haben nach Lateinamerika. 42% aller Katholiken wohnen jetzt in oder leben in Lateinamerika. Es ist zum ersten Mal ein Jesuite. Das mag etwas Zufall sein.
Ja, aber es ist auch eine Überraschung. Jesuiten, das hat gestern der Vatikansprecher Lombardi noch gesagt, der selber Jesuit ist, sind eigentlich in einer dienenden Funktion und haben in der Hierarchie nichts zu suchen.
Die Jesuiten, das ist ja noch, die haben ein spezielles Gelübde zur Treue zum Papst. Und jetzt ist selber ein Jesuite Papst geworden. Ich vermute aber eigentlich, das hat mit den Fähigkeiten und den Eigenschaften dieses Mannes zu tun. Aber ich finde die Mischung natürlich sehr interessant, dass ein Jesuite den Franziskus als Namenspatron wählt. Ich finde, das ist eine interessante und vielversprechende Mischung, die mir sehr Freude gemacht hat.
Ja, über Franziskus müssen wir sicher noch eine Menge reden nachher. Bleiben wir noch mal bei diesem Nicht-Europäer. Der Benedikt der 16. war ja sehr eurozentriert und auch Johannes Paul der 2. hat natürlich viel dafür getan, auch dass Ost- und Westeuropa zusammenkommen können in der damaligen Zeit. Also bisher war Europa irgendwo immer im Mittelpunkt dieser römischen Kurie, jetzt mit einmal Südamerika. Wofür kann das stehen?
Also ich denke, Benedikt war eurozentriert. Benedikt war ein Deutscher, der konnte praktisch im Zug in den Weltsitz der Kirche reisen. Dieser neue Mann nicht mehr. Und ich denke, der bringt in seinem Gepäck auch etwas mit von einem anderen Kontinent. Und ich denke, es ist ein Schritt der katholischen Kirche hin auf eine wirkliche Weltkirche. Bis jetzt konnte man vielleicht sagen, die katholische Kirche war insofern Weltkirche, als von Rom aus die ganze Welt dirigiert wurde. Jetzt ist es so, dass ein neuer Kontinent tatsächlich bestimmend in diese Kirche hineingekommen ist. Und es ist meine Hoffnung und es ist auch ein bisschen meine Vermutung, dass damit die einzelnen Kontinente wieder mehr Gewicht erhalten in der katholischen Kirche. Und das wäre dann für mich die wirkliche Weltkirche, wenn die ganze Welt präsent wäre in Rom.
Man sieht ja auch, dass in Europa immer mehr Menschen auch die Kirche verlassen. Nicht nur die katholische, auch die evangelischen Kirchen, während in Lateinamerika die katholische Kirche wächst. Sie haben vorher erwähnt, über 40% aller Katholiken wohnen mittlerweile dort, aber auch die evangelikalen Kirchen haben dort sehr starken Zuwachs, die Pfingstkirchen und so weiter. Zeigt das, dass die Konzentration des christlichen Glaubens sich mehr und mehr in den Süden verlagert? Also christlicher Glaube und die Länder, in denen Armut und Ungerechtigkeit herrscht, das hat immer mehr miteinander zu tun. Wir sind zu satt hier fast.
Ja, ich denke, es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Europa und Nordamerika viel mehr säkularisiert ist als zum Beispiel Lateinamerika. Und Säkularisierung bedeutet auch ein Misstrauen gegenüber Institutionen. Und ein Teil der Kirchenaustritte hat bestimmt auch damit zu tun. Aber ich denke, genau in einer säkularisierten Welt ist es wichtig, dass eine Institution wie eine katholische Kirche ein glaubwürdiges Zeugnis lebt, dass sie für die Menschen auch in einer säkularisierten Welt ein glaubwürdiges Bild vom gelebten Evangelium gibt. Und so den Menschen, auch wenn sie sich nicht mehr institutionell binden lassen, aber so den Menschen Hoffnung und Hilfe bieten kann in ihrem Leben.
Als gestern Abend der neue Papst auf den Balkon getreten ist für die Gläubigen auf dem Petersplatz, das war so um 20.20 Uhr etwa, da haben ja viele relativ starke Gefühle für diesen Menschen bekommen, denn seinen Einsatz da oben, der hat doch sehr berührt. Er hat sich nämlich vor den Menschen verbeugt. Das ist etwas, was wir eigentlich nicht gewohnt waren von seinem Vorgänger. Und er hat sie sogar gebeten, segnet erstmal ihr mich, bevor ich euch segne. Da kann man doch sagen, der Kirchenmann verbeugt sich vor dem Volk. Das ist eine Geste, die Volk und Kirche vielleicht auch wieder ein bisschen näher zusammenbringen könnte.
Unbedingt. Das Ganze wurde schon eingeleitet auf eine sehr menschliche Art, wie er auf die Leute zugegangen ist. Guten Abend hat er den Leuten gewünscht. Ja. Und das, was jetzt als Verbeugung vor den Menschen dargestellt haben, denke ich, ist mehr. Es ist ein spirituelles Zeichen. Er ist nicht einfach hingestanden und gesagt so, ich bin jetzt Papst, jetzt segne ich mal die Stadt und die ganze Welt, sondern er hat zuerst gebeten, segnet mich, betet um den Segen für mich bei Gott. Und das war, und da hat er sich demütig gebeugt. Ich denke, er hat sich gebeugt vor Gott und den Menschen und zuerst den Segen empfangen, den er nachher weitergeben konnte. Ich denke, das ist ein starkes spirituelles Zeichen. Es ist aber, so hoffe ich auch, ein kirchenpolitisches Signal. Der Papst ist nicht einfach der Allmächtige und einfach der Stellvertreter Christi, sondern auch er muss Segen empfangen und ist im Dialog und im Gespräch zusammen mit den Menschen. Das hat er ein paar Mal betont. Wir wollen zusammen Bischof und Volk, wir wollen zusammen den Weg gehen. Und das ist schon ein erstes deutliches Zeichen dafür.
Das ist ja eigentlich das, was wir als normal annehmen würden, was aber leider in den letzten Jahren viel zu wenig passiert ist. Dass er so direkt zu den Leuten geht, das weiß man auch aus Schilderungen aus Argentinien. Also der Kardinal ist immer jemand gewesen, der direkt in die Favelas zu den Armen hingegangen ist, in die Vororte von Buenos Aires und mit den Menschen dort gesprochen hat. Und er ist dann auch eben immer noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit der Bahn oder dem Bus oder so, dort hingefahren, hat sich nie mit der Limousine fahren lassen. Also es war dann gestern Abend kein zufälliges Zeichen, sondern es ist sein Charakter scheinbar.
Ja, es ist ja gestern Abend, das habe ich jetzt auch in dieser Nacht noch gelesen, tatsächlich erstaunlich, nachdem er zum Papst gewählt wurde, ist klar, dann wird er umschwärmt wie halt ein König oder eine Königin. Da stand eine Limousine für ihn bereit. Er hat die Limousine nicht betreten, sondern ist zusammen mit den Kardinälen in den Bus gesetzt, hat sich dorthin gesetzt und hat sich zusammen mit den Kardinälen zum Hotel fahren lassen. Ich denke, ein Zeichen, ich bin mit euch, ich bin einer von euch und ich gehe mit euch den Weg. Ich bin da nicht was pompös Abgehobenes, das überlassen wir den anderen.
Und damit sind wir jetzt auch bei dem Namen des neuen Papstes. Die größte Überraschung eigentlich war ja, nachdem wir wussten, dieser Kardinal Bergoglio wird es, die größte Überraschung war der Name Franziskus. Wir müssen übrigens nicht Franziskus der Erste sagen, das hat uns der Vatikan gelehrt. Die Zahl wird immer erst nach dem zweiten Träger des gleichen Namens hinzugefügt, also nur Papst Franziskus. Er beruft sich auf den großen Heiligen Franz von Assisi. Was ist das für Sie für ein Signal, Willi Andau?
Also zuerst überhaupt die Tatsache, dass er den Namen Franziskus gewählt hat und nicht irgendeinem Vorgänger angeknüpft hat, nicht einen Namen gewählt hat, den schon vor ihm zwei, drei getragen haben, zeigt für mich auch ein bisschen, da ich möchte neu beginnen.
Ist auch ein Selbstbewusstsein, was da zum
Ausdruck kommt. Ein selbstbewusster Papst, ein selbstbewusster Mann sagt, ich bin da nicht einfach der, der jetzt da was weiterführt oder vorgebe, was weiterzuführen und dann doch was anderes macht. Nein, ich fange frisch an. Franziskus, gut, ich bin in einem franziskanischen Orden, ist mir ein ganz lieber Heiliger, ist der Gründer unseres Ordens. Franziskus steht für mich zuerst einmal für Treue und Liebe zu Christus und zum Evangelium. Das hat den Franz von Assisi, also im 12. Jahrhundert ist er gestorben, hat er gelebt, gestorben, ausgezeichnet. Treue zu Christus, zum Evangelium, dann aber auch Treue zur Kirche und Treue zur Kirchenerneuerung. Franz von Assisi war kein dogmatischer Erneuerung der Kirche, aber durch sein Leben hat er damals eingegriffen, auch damals in eine sehr kritische Situation der Kirche. Die Kirche ist damals ein bisschen auch war am Ersticken in Pomp und Reichtum. Und vielleicht eine Episode aus der Geschichte von Franz von Assisi, denke ich, könnte man beinahe übertragen auf jetzt diesen neuen Papst. Als Franziskus am Beginn seines neuen Weges in einer kleinen baufälligen Kapelle betete in San Damiano, hörte vom Kreuz eine Stimme: Franziskus, siehst du nicht, wie mein Haus zerfällt? Geh und stell es wieder her. Und Franziskus hat damals gemeint, der will, dass ich jetzt da diese Kirche wieder aufbaue und hat dann da Steine gesammelt und so. Und mit der Zeit hat er gemerkt, nein, es geht wirklich um die Kirche, die in Problemen steckt, ich sollte sie wieder aufbauen.
Das ist die berühmte Herkulesaufgabe, das vor ist der dieser neue Papst stehen wird.
Aber der Herkules war allein, dieser Papst ist nicht allein. Und er hat gesagt, dass er zusammengehen will mit den Menschen. Und deshalb habe ich auch keine Angst für diesen Papst.
Ja, so wie Sie den heiligen Franz von Assisi als Vorbild schildern, muss es einen fast wundern, dass sich bisher noch kein Papst als Franziskus bezeichnet hat.
Ja, ich denke, der heilige Franz von Assisi ist auch gefährlich für die Päpste, weil er hat natürlich die Treue zum Evangelium so verstanden, im Sinne von Verzicht auf Macht und Pomp. Und das ist jetzt nicht gerade das, was der römischen Kurie am nächsten liegt.
Also dieses Gefährliche nimmt Papst Franziskus nun bewusst auf. Er spricht auch für seinen Mut und, wir haben es vorher schon gesagt, auch für sein bisheriges Leben. Er gilt in Südamerika als der Kardinal der Armen. Er ist ein asketischer Mensch, ein charismatischer Asket, der die Armut auch selber vorlebt. Wie kann man denn das, wenn wir die Bilder des Konklave jetzt auch wieder vor Augen haben, dieses Prachtvolle in Rom, diesen Petersdom, diese unglaublich schöne Sixtinische Kapelle und alles, wie kann man denn dieses prunkvolle Papstamt mit diesem Bekenntnis zur Armut zusammenbringen?
Das ist eine ganz große Spannung. Und jeder Papst muss auch mit der Geschichte umgehen können, die sein Amt geformt, geprägt und auch belastet. Und ich vermute, so wie Franz von Assisi auch mit Päpsten, mit Kurie umgegangen ist, gesprochen hat, aber nachher wieder hinausgegangen ist an seine Arbeit und zu seinen Menschen, so vermute ich und ich hoffe auch, dass dieser Papst hinausgeht zu den Menschen. Als Kardinal hat er es getan, hat sich solidarisiert mit den Armen, ist zu den Armen gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch hier Zeichen setzen wird. Weil das dürfte vermutlich auch der Grund sein, dass er Franz zum Vorbild genommen hat. Franziskus hat ja den Zunamen Il Poverello, also der Arme. Und wenn er den Namen eines Armen schon für sich beansprucht, der neue Papst, dann deutet das darauf hin. Ich möchte allerdings noch ergänzen, man darf Franziskus nicht einfach auf den Armen reduzieren. Franziskus wollte auch Bruder sein, Bruder der Menschen, Bruder der Natur, der Geschöpfe. Und diese Brüderlichkeit oder sagen wir mal Geschwisterlichkeit zu den Menschen, zu den Geschöpfen, das sind Zeichen, auf die die Menschen heute warten und ansprechbar sind. Geschwisterlichkeit zur Natur, das heißt Ökologie. Da sind große Probleme heute ebenso. Und Geschwisterlichkeit in der Kirche, das ist auch ein großes Postulat, das heute viele Menschen haben. Und ich bin zuversichtlich, dass dieser Papst hier nicht nur mit dem Namen ein Zeichen setzen wollte, sondern das nachher auch realisieren wird.
Wir werden uns wahrscheinlich trotzdem ein bisschen wundern hier in Mittelamerika dann irgendwann mal über den neuen Papst, wenn es zu bestimmten Fragen kommt, die auch für die Gläubigen in den Schweizer Kirchgemeinden doch auch immer wieder im Vordergrund standen in den letzten Jahren, also wie Fragen wie Zölibat oder Mitarbeit der Frauen und so weiter. Da wird wahrscheinlich der neue Papst eher so konservativ sein wie all die anderen Kardinäle auch.
Ja, er hat natürlich jetzt schon als Kardinal hat man gesagt, dass er in Sachen Sexualmoral, da ist er sehr traditionell. Ich denke auch in Sachen Gleichberechtigung der Frauen, sprich Frauenpriestertum, da wird er kaum groß sich bewegen, ist so mal meine Vermutung. Allerdings stimmt mich zuversichtlich, dass er gesagt hat in seiner kurzen Rede, wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen. Das deutet Beweglichkeit an und das deutet Dialogbereitschaft an. Und wenn er bereit ist, tatsächlich die Weltkirche als Weltkirche mit den Bedürfnissen der verschiedenen Kontinenten zu akzeptieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich auch hier mit der Zeit noch einiges bewegen lässt.
In Kontext diskutieren wir heute live mit dem Kapuzinermönch Willi Anderau über den neuen Papst Franziskus, der ja gestern gewählt wurde. Willi Andauer, wir haben jetzt das Konklave hinter uns. Das war wie immer ganz streng geheim, was es so ein bisschen mysteriös macht. Und die Fernsehkameras richten sich dann noch intensiver drauf. Hat uns natürlich alles sehr neugierig gemacht. Aber wir sind in unseren demokratischen Regionen ja anderes gewohnt. Wir wollen transparente Wahlen, wir wollen offene Wahlen, nachvollziehbare Wahlen. Warum immer diese Geheimnistuerei beim Konklave?
Ja gut, also ursprünglich wurden die Päpste gewählt vom Volk und vom Klerus. Und mit der Zeit ist dann das, haben Könige, Kaiser Einfluss genommen auf diese Papstwahlen. Und man kann verstehen, dass sie sich abgeschottet haben und zugemacht haben, um unabhängig zu bleiben. Inzwischen könnte dies zu einem Bumerang werden, weil dann wird eigentlich die Papstwahl immer unter denselben ausgemacht. Also ein Papst wählt wieder die Wähler des nächsten Papstes. Und hier ist tatsächlich mit der, mehr Transparenz zu wünschen. Das ist klar. Ich denke, einer der großen Vorgänger von Papst jetzt Franziskus war Leo der Erste. Der hat damals gesagt, wer alle regiert, soll von allen gewählt werden. Das wäre ein Postulat nicht nur für das Konklave und für den Papst, es wäre auch ein Postulat zur Wahl der Bischöfe, der Kardinäle. Und ich denke, da sind noch ein paar Wünsche offen, die wir vielleicht in nächster Zeit erleben wir hier noch Veränderungen.
Ein Papst kann ja viel. Sie haben vorhin schon gesagt, er wird sicher nicht so Dinge wie Zölibat und Frauenpriestertum und so, wird er sicher nicht anpacken. Aber mal theoretisch gefragt, dürfte der Papst überhaupt den Zölibat abschaffen?
Er dürfte, wobei ich muss noch sagen, es geht ja nicht um den Zölibat als solches. Jeder ist frei, seine Lebensform zu wählen. Es geht darum, an die feste Bindung des Zölibates an ein Amt, konkret ans Priesteramt. Es gibt ja bereits auch innerhalb der katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche, die Möglichkeit zu heiraten. Und es wäre tatsächlich für einen Papst ohne weiteres möglich, dieses zu lockern. Mhm. Vielleicht nicht zur Freude der Kurie, aber es wäre möglich.
Mhm. Und das Gleiche gelte auch für die verstärkte Beteiligung von Frauen.
Das würde wahrscheinlich eine breitere Diskussion auslösen, also Frauenpriestertum, das müsste schon noch eher mit den Bischöfen absprechen, aber in der Theologie sagt man, es gibt eigentlich keine theologischen Gründe dagegen, es sind eher Traditionsgründe, die dagegen sprechen und über die lässt sich auch heute diskutieren, das ist klar.
Das ist ja wohl auch der Grund, warum der Vatikanstaat als der einzige Staat in Europa noch nicht die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat. Sonst müsste er Frauen gleiche Rechte gewähren in der Kirche.
Gut, in Bezug auf den Staat sowieso ist klar. Also der Papst ist zugleich Präsident des Staates und weil nur ein Mann Papst werden kann, sind die Frauen da ausgeschlossen. Fataler ist es aber in der Kirche selber, also in der Organisation der Kirche, dass hier die Frauen noch nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer.
Gut, das drückt wieder die Hoffnung aus, die Sie allgemein heute verbinden, auch mit dem neuen Papst. Aber wir müssen trotzdem, trotz dieses hoffnungsvollen Zeichens jetzt heute, doch nochmal uns ein paar Sachen anschauen, die da hinter diesen festen Mauern des Vatikan aus dem Ruder gelaufen zu sein scheinen. Rom, Sie haben es vorher schon mal gesagt, steckt in einer Krise. Nennen wir nochmal die Missbrauchsskandale, die Menschen vor allem sehr aufgeregt haben. Zehntausende von Fällen in aller Welt. Und man hatte immer wieder den Eindruck, die Kirche schützt eher die Täter, als dass sie sich für die Opfer einsetzt. Haben Sie auch die Hoffnung, dass da jetzt etwas mehr Transparenz und wirklich endlich guter Wille reinkommt?
Also ich denke, der Druck ist heute so groß, dass sich darum das fast nicht mehr erlauben kann. Es hat ja immer solche gegeben, die darauf gedrückt haben, auf Nulltoleranz, auf Offenheit. Und es, auf der anderen Seite hat es solche gegeben, ich nehme an, aus Scham und aus Selbstschutz, aus dem Selbstschutzreflex, dass man versucht hat, das Ungute in der eigenen Stube unter den Teppich zu kehren. Aber die Zeiten sind, glaube ich, langsam vorbei.
Sehr Kritisch ist ja die Basis gerade auch in den deutschsprachigen Ländern hier in Europa gewesen, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland gab es eine starke Polarisierung auch zwischen unten und oben, wenn man so will. Nun ist der Papst, er hat ja selber gesagt, er kommt vom anderen Ende der Welt, er kommt also von weit weg. Glauben Sie, dass diese kritische Basis jetzt überhaupt noch genügend gehört wird?
Also erstens mal bin ich dagegen, dass man das immer nur reduziert auf diese deutschsprachigen Länder, die Kritik. Es gibt dieselben Probleme in anderen Ländern auch. Auch die Bewegung Kirche von unten oder Wir sind Kirche, die gibt es in Frankreich, in Italien. Das Problem ist vielleicht eher dieses, dass in den deutschsprachigen Ländern mehr auf Offenheit und Transparenz gedrückt wird. In anderen Ländern, anderen Kontinenten, ich sage jetzt mal zum Beispiel Afrika, existieren diese Probleme auch, aber man spricht sie nicht aus, man arrangiert sich so. Und ich denke, das ist eher das Störende in Rom, dass wir bei uns eher dafür sind, dass man klare Verhältnisse schafft und weniger diplomatisch vorgeht.
Also diese Transparenz, das ist immer wieder ein Grundwort, was man da nennen muss und auch einfordern muss.
Das ist ein wichtiges Postulat.
Genau, da wären wir auch schon wieder bei einer Herkulesaufgabe.
Ja.
Und da kommt es sehr darauf an, dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt. Und diesen Eindruck hatte man ja bisher in der bisherigen Kurienleitung nicht. Glauben Sie, der neue Papst wird da auch wesentliche Menschen auswechseln?
Also die Kurienreform wurde ja von verschiedensten Seiten gefordert, unter anderem auch von Kardinälen. Und ich nehme an, dass in diesen Vorgesprächen das ganz klar auch ausgesprochen wurde. Und der neue Papst muss das auch gehört haben. Ich vermute sogar ein bisschen, dass sie gerade deshalb diesen kurial unverbrauchten Mann gewählt haben, weil der vielleicht als ehemaliger Provinzial hier ein bisschen weniger Beißhemmungen hat und diesen Beamtenapparat ein bisschen durchforstet.
Wir haben jetzt vieles angesprochen, Willi Anderau, was so gar nicht zu diesem Zweiten Vatikanischen Konzil von vor 50 Jahren passt. Damals ging es um die Öffnung der Kirche zur Welt und Sie sagen, ein bisschen könnte das jetzt wieder kommen. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch einen kleinen Ausflug in die Märchenwelt machen, nämlich zu Dornröschen. Wir haben jetzt wieder wunderbare Bilder gesehen aus Rom. Wir haben es vorher schon gesagt, die katholische Kirche ist einfach ein sehr schönes, prunkvolles Schloss. Aber sie wuchs doch die letzten Jahre ziemlich zu mit altem Gestrüpp und das Leben schien einem Außenstehenden fast wie totgestellt. Wird der neue Papst Franziskus vielleicht der Märchenprinz sein, der die katholische Kirche dann wachküssen kann?
Ja, er soll sie nicht wachküssen, aber er soll die Leute gern haben. Er soll die Leute lieben und wenn es den Leuten gut geht in der Kirche, dann geht es auch der Kirche als Institution gut.
Vielen Dank für diese Einschätzung und für diese Hoffnung auch, Willi Anderau. Der neue Papst Franziskus und der Zustand seiner Weltkirche, darüber haben wir im heutigen Kontext diskutiert. Den ursprünglich vorgesehenen Schwerpunkt morgen über Karl Marx können Sie am Montag hier auf SRF 2 Kultur hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.